Ja, ich habe es versprochen. Es folgt nun Teil 2 des Podcasts mit Professor Dr. Vera Regitz-Zakrosek. Sie ist Mitbegründerin der Gendermedizin in Deutschland und hat mit ihrem Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Berliner Charité die Grundlagen geliefert für das, was wir heute mit den Spitzenfrauen Gesundheit tun. Und ja, lasst euch überraschen, was sie sonst so noch zu erzählen hat.
Vielleicht nochmal zu Ihnen persönlich zurück. Sie haben gesagt, Ihnen ist es gar nicht so aufgefallen am Anfang, dass Sie da als Frau allein auf weiter Flur unterwegs waren und dass ganz wenig Frauen unterwegs waren, gerade in der Medizin. Hat sich das Bild gewandelt, Ihrer Meinung nach, oder sind wir da noch genauso weit wie vor 20, 30 Jahren?
Also wir haben ja, das Bild hat sich leider nicht sehr stark gewandelt, zumindest in der Kardiologie nicht. Vielleicht in anderen Fächern, das kann ich weniger gut beurteilen. In der Kardiologie haben wir jetzt gerade eine Umfrage unter den Kardiologinnen und Kardiologen gemacht, weil wir nämlich sehen, dass der Hochschulkardiologie so ein bisschen der Nachwuchs wegbricht. Und wir haben uns gefragt, wie Männer und Frauen zu diesem Fach kommen und wie die Leitungspositionen in diesen Fächern verteilt werden. Und wir sehen, dass es schon sehr früh eine Aufgliederung gibt, dass die Männer einfach mehr verdienen, dass die Männer mehr für Forschung freigestellt werden und dass die Männer auch mehr Interesse haben, in Leitungspositionen zu kommen und dann auch dahin kommen, während die Frauen eher in der zweiten Reihe stecken bleiben, immer von Anfang an weniger verdienen. Es hat sicher auch etwas damit zu tun, dass die Kindererziehung häufig noch rein als Frauensache betrachtet wird. Aber unsere Vergleiche zum Gehalt haben wir nur bei vollzeittätigen Ärztinnen und Ärzten gemacht. Mhm. Und es hat also nichts damit zu tun, dass die Frauen häufiger weniger Stunden machen, weil sie sich mehr um die Kinder kümmern.
Das ist ein Phänomen, das ja auch viele Branchen betrifft, dass Frauen in vergleichbaren Positionen einfach weniger kriegen. Deswegen gibt es ja auch den Equal Pay Day, den wir richtig unbedingt zelebrieren müssen. Und wir müssen auch mal bei uns selbst auf den Gehaltszettel gucken. Ich stelle da nämlich auch deutliche Unterschiede fest.
Ja. Ich auch.
Ja. Also es hat sich noch nicht so viel getan. Und wie war das für Sie? Haben Sie Förderer gehabt? Was hat Ihnen geholfen damals, so weit zu kommen?
Ja, ich glaube, es hat initial gab es eine sehr engagierte Frauenbeauftragte, die ich auch mal erwähnen darf, Frau Professor Gabi Kaczmarczyk, die mich sehr ermutigt hat. Die war selbst Anästhesistin, Forscherin, Klinikerin und wusste also sehr deutlich, wovon sie redet, ja? Wenn sie über Gleichstellung an Universitätskliniken gesprochen hat. Und dann gab es auch einen Mann, Herrn Professor Dr. Dr. Mult Roland Hetzer, der mein sehr wichtiger Mentor in diesem Fall war und der mich tatsächlich als Herzchirurg und Mann bestätigt hat, mich um die Geschlechterunterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter zu kümmern. Und der hat mir enorm geholfen, in den ersten Jahren ein Gehalt zu bekommen erstmal. Ganz wichtig und auch geholfen, die Professur zu befördern und weiter auszubauen und hat mich auch später immer wieder unterstützt, auch wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit hatten, das ging alles ganz gut. Und ansonsten gab es schon so ein paar Kollegen auch in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die positiv waren. Die meisten waren eher so onkelhaft nett.
Da kann man sich jetzt auch alles drunter vorstellen. Ich
Genau.
kann da auch so etliche Episoden erzählen, von onkelhaft nett bis zu väterlich gutmütig. Mädchen, das machst du schon.
Richtig.
Schön ist ja, dass wir es irgendwie trotzdem geschafft haben. Was machen wir denn jetzt mit den vielen Frauen, die nachkommen? Wir haben ja auch, also ich sehe mich da zumindest so ein bisschen in der Pflicht, auch den Jungfrauen zu zeigen, wenn sie es denn wollen, ihr könnt es erreichen. Wie können wir das tun? Welche Tipps haben Sie?
Ich glaube, gute Vorbilder, Rollenmodelle sind ganz wichtig. Deswegen hatte mich eigentlich die Uni Zürich engagiert im letzten Jahr als Gastprofessorin, damit ich da ganz viele Vorträge halte und jungen Mitarbeiter, oder nicht jungen, sondern wir zielen immer so auf die jungen Frauen. Ja, bei Frauen ist jung immer ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn eine Frau mal 40 oder 50 ist, da ist ein Mann im besten Alter, aber die Frau, die ist dann schon abgeschrieben. Und von den 60-Jährigen gar nicht zu reden. Also wichtig sind Rollenmodelle. Ja, wichtig sind auch tatsächlich, dass man über diese Probleme spricht. Wobei ich feststelle, dass viele Studentinnen da gar nicht so sehr interessiert sind, weil sie am Anfang ihrer Laufbahn noch gar nicht diese gläserne Decke, die ihnen später das Fortkommen verhindern wird, nicht sehen. Deswegen ist es ja auch eine gläserne Decke. Man sieht sie nämlich nicht. Ja. Und die Studentinnen halten das dann alles für altertümlichen Feminismus, bis sie dann irgendwann mal zu einer Berufung oder für eine Professur nicht eingeladen werden, bis ihre Forschungsprojekte dann schlechter bewertet werden als die der männlichen Kollegen, bis sie ihre Reisestipendien und ihre Laborplätze nicht kriegen und bis sie merken, dass das ein systematisches Problem ist und nicht ihr persönliches Versagen, dauert es ziemlich lange und bis sie es gemerkt haben, ist es dann meistens zu spät für die individuelle Karriere.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich ein Problem, weil man das in unseren offenen, modernen Gesellschaften gar nicht glaubt, dass Frauen immer noch systematisch benachteiligt sind. Und deswegen ist es auch schwer, dagegen anzugehen. Und man muss auch tatsächlich überlegen, was eigentlich die Mechanismen sind. Das ist meistens ja nicht Bösartigkeit der Männer, sondern es sind auch, oder nicht nur, oder sagen wir so,
nicht immer.
Frage, was böse, nicht immer, nicht immer nur.
Ja.
Aber es ist natürlich klar, dass eine Gruppe, die an der Macht ist, die Macht auch für sich behalten möchte.
Das sogenannte Thomas-Prinzip, genau.
Ja.
Und ich stelle auch nur die ein, die mir ähnlich sind. Und ja, das wird eine Weile dauern. Wir brauchen so eine Substanz, glaube ich, von mindestens 30% Frauen in Führungspositionen oder wie Sie es gesagt haben, als Role Models, damit das, glaube ich, eine Wende nimmt. Ich glaube, dass Frauen auch oftmals zu zögerlich sind, zu vorsichtig sind, sich fragen, kann ich das überhaupt leisten? Während Männer ganz schnell sagen, das schaffe ich schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Gab es bei Ihnen so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh nee, das traue ich mir nicht zu? Oder haben Sie da immer gesagt, das kriege ich schon hin, das schaffe ich, ich probiere es einfach mal?
Nein, ich war auch so erzogen, dass ich wirklich überhaupt mir gar nichts zugetraut habe und eigentlich volles Vertrauen zu meinem Chef hatte, dass der mich schon richtig leiten würde, was absolut nicht stimmte. Und das, also ich war gehört zu denen, die immer viel zu zögerlich waren, die sich nie beworben hätten, wenn sie nicht gedacht hätten, dass sie die Anforderungen nicht zu 120% erfüllen und dass sie die bestmögliche Kandidatin für den Job ist. Während Männer, wenn die nur 20% der Anforderungen erfüllen, denken sie schon, oh, da bewerbe ich mich mal, schaue ich, was rauskommt.
Ja.
Also ich gehörte zu den Zögerlichen.
Und rückblickend, was würden Sie anders machen oder was würden Sie der jungen Regina, sage ich jetzt mal, empfehlen?
Naja, beruflich, das kann man nicht so in einem Satz sagen, aber ich denke, Selbstbewusstsein zu haben, Netzwerke zu bilden, sich strukturell zu überlegen, wo das Problem ist. Und letztlich ist es ein privates Problem, auch weil die Gesellschaft natürlich sehr viel Verantwortung für funktionierende soziale Verhältnisse in den Familien auf die Frauen abwälzt. Und eine Frau muss ständig sämtliche Rollenmodelle bedienen. Also sie muss schön, fit, gut aussehen, sportlich, gute Gastgeberin, multilingual, gepflegte Unterhalterin und dann auch noch beruflich erfolgreich sein. Und wenn sie da zu viel macht, dann heißt sie gleich Karrierefrau. Und mit der will man dann auch nichts zu tun haben. Also ich denke, das Rollenmodell in unserer Gesellschaft muss sich ändern. Und da müssen wir auch die Männer einbeziehen. Das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt. Und denen auch sagen, ihr profitiert auch davon, wenn ihr von eurer Familie noch irgendwas seht, wenn ihr eure Kinder aufwachsen seht. Und letztlich ist Arbeit im Haushalt dann doch entspannter als, also, oder auch mal was im Haushalt zu tun, ist im Prinzip entspannter, als ständig Firmen zu kaufen, wieder zu verkaufen und
Ja, es ist ganz
solche
schön
Dinge zu
anstrengend,
tun.
wenn man als Frau alles unter einen Hut bringen will. Das kann ich bestätigen. Und manchmal täte es auch ganz gut, nur, ich sag mal, sich mit den Kindern beschäftigen zu können, als ständig den Spagat zu machen. Das ist richtig.
Das ist angenehmer und einfacher. Nach einer gewissen Zeit stellt man dann fest, dass es doch nicht so ganz ausfüllend ist und dass man jetzt auch mal wieder was anderes machen könnte. Und ich denke, dass diese Arbeitsteiligkeit und so ein Aufgabenteilen sicher eine gute Struktur wäre, und da die Diskussion muss in unserer Gesellschaft stärker angestoßen werden.
Das wäre jetzt auch eine schöne Schlussfrage, die ich gestellt hätte. Wie wird es in den nächsten Jahren aussehen? Glauben Sie, das wird sich verändern? Haben wir vielleicht da ganz andere Frauen, die heranwachsen und auch andere Männer, die heranwachsen, die vielleicht auch sagen, ich möchte, dass wir uns das teilen? Wie sehen Sie das in den
Also
nächsten Jahren?
ich sehe stärker in der, das sehe ich, ein Trend bei den Männern. Und den sehe ich merkwürdigerweise stärker in der Schweiz als in Deutschland. Vielleicht auch, weil da eine bestimmte Gruppe von Männern auf mich zukommt. Aber da sehe ich relativ viele erfolgreiche Universitätsdozenten, Ärzte, die durchaus sagen, ich schätze auch meine Freizeit. Ich meine, die haben eine normale Arbeitszeit von 52 Stunden, ja, wo wir 40 haben. Also die fangen, es ist nicht so, dass die nichts arbeiten, aber die bewerten tatsächlich doch ihre Familie stärker mit, als ich es hier in Deutschland gesehen habe. Und kümmern sich auch zum Teil sehr gleichberechtigt um die Kinder. Also das mag aber jetzt ein Zufallsauswahl sein, weil vielleicht die Leute auf mich zugekommen sind, die halt so gelebt haben. Aber im Prinzip funktioniert es eigentlich nur so, wenn wir versuchen, die Rollenmodelle so früh wie möglich zu ändern. Also Jungs und Mädchen irgendwie gemeinsam darauf vorzubereiten, dass man zusammenlebt und Verantwortung teilt für alles Mögliche.
Das ist doch schön. Das wünsche ich mir auch. Und ich hoffe, auch jetzt bei meinen Kindern, also meine älteste Tochter ist jetzt 25, da sehe ich auch Tendenzen. Also es scheint nicht nur in der Schweiz so zu sein, das scheint auch in Berlin so zu sein, dass man da eine ganz andere Generation heranwachsen sieht. Und es würde mich sehr freuen, wenn es da tatsächlich zu mehr Gleichberechtigung käme und wenn auch das ganze Thema Männer- und Frauengesundheit wirklich im Gleichgewicht diskutiert würde. Ich
Und das
fand,
ist ganz richtig.
ja. Liegt Ihnen noch irgendwas am Herzen? Sie haben das Schlusswort.
Nein, ich denke, das haben Sie wunderbar abgedeckt, den Themenkomplex der Gendermedizin. Und Ich glaube wirklich, dass wir an den Universitäten auch stärker, das vielleicht noch als Schlusswort, ich glaube wirklich, dass wir auch in der Schule und an den Universitäten darauf achten müssen, dass wir den jungen Leuten ein anderes Rollenmodell vermitteln als das, was wir bisher hatten, und dass wir sehr sorgfältig darauf achten müssen, dass Themen wie Geschlechterunterschiede ganz selbstverständlich irgendwo in den Lehrplan aufgenommen werden und nicht als irgendein exotisches Steckenpferd von irgendjemand dastehen.
Das hoffe ich auch. Und ich mache jetzt mal auf Stopp.
Boah, geht's euch auch so? Ich habe so viel mitgenommen aus diesen beiden Podcasts mit Professor Vera Regitz-Zagrosek, dass ich den, glaube ich, nochmal hören muss oder ganz oft hören muss, denn sie hat wirklich so viel erlebt und so viel dazu beigetragen, dass wir heute überhaupt über das Thema Geschlechtermedizin reden. Eins, was ich zum Schluss mitgenommen habe, ist, Frauen arbeiten eher sachorientiert und Männer eher machtorientiert. Aber am besten ist es, wenn sie zusammenarbeiten. Dann ist nämlich alles im Gleichgewicht. Ich wünsche euch, dass ihr bei euch in eurer Umgebung, dort wo ihr arbeitet, im Gleichgewicht seid. Und wenn nicht, dann denkt daran, wir können es ändern.